Hier ist KBS World Radio aus Seoul, der Hauptstadt der Republik Korea. Sie hören ein einstündiges Programm in deutscher Sprache.
Herzlich willkommen zur Dienstagsausgabe des deutschen Programms von KBS World Radio. In den ersten 10 Minuten hören Sie die Nachrichten. Anschließend berichtet Isuyon in Kreuz und Quer durch Korea am Kindertag unter anderem über ein Tagebuch, das Einblicke in die Erziehung vor rund 450 Jahren ermöglicht. Sie hören außerdem Asien kompakt und den Koreanischkurs. Zum Schluss bringen wir Literatur zum Hören. Gute Unterhaltung und nun die Nachrichten. Explosion auf koreanischem Schiff in Straße von Hormuz. Krisensitzung in Seoul. Trump macht Iran verantwortlich. Seoul will zuerst Ursache klären. Nach einer Explosion und einem Feuer auf einem südkoreanischen Schiff in der Straße von Hormuz hat die Seouler Regierung eine Dringlichkeitssitzung einberufen. Am Montag gegen 20.40 Uhr koreanischer Zeit kam es zu einer Explosion und einem anschließenden Brand auf dem Frachtschiff HMM Namu der südkoreanischen Reederei HMM, das in Gewässern nahe den Vereinigten Arabischen Emiraten vor Anker lag. Die Regierung untersucht derzeit die genauen Umstände des Vorfalls einschließlich der Möglichkeit, dass er durch einen Angriff verursacht worden sein könnte. Die Botschaft in den Vereinigten Arabischen Emiraten und das Generalkonsul in Dubai kontaktierten unmittelbar nach dem Vorfall die Reederei und zuständige Institutionen, um die Sicherheit der südkoreanischen Besatzungsmitglieder festzustellen. An Bord waren 6 südkoreanische und 18 ausländische Besatzungsmitglieder. Opfer wurden laut dem Außenministerium bisher nicht gemeldet. Das Treffen wurde um 0 Uhr am Dienstag unter Vorsitz der Vize-Außenministerin Kim Tina eröffnet. Kim äußerte sich sehr besorgt darüber, dass erstmals seit dem Beginn des Kriegs im Nahen Osten ein südkoreanisches Schiff in der Straße von Hormuz zu Schaden kam. Die Reederei HMM erklärte unterdessen, man gehe davon aus, dass sich außerhalb des Schiffes eine Explosion ereignet habe. Ein Vertreter des Unternehmens sagte am Montag gegenüber KBS, dass es auf der linken Seite des Schiffs eine externe Explosion gegeben habe. Danach sei ein Feuer vermutlich im Maschinenraum am Backbord des Schiffs ausgebrochen. Es sei noch nicht geklärt, ob die Explosion durch einen Angriff verursacht worden ist und ob die Ursache des Brandes im Maschinenraum eine Explosion oder ein Aufprall gewesen ist, hieß es weiter. US-Präsident Donald Trump hat für die Explosion auf einem südkoreanischen Frachtschiff in der Straße von Hormuz einen iranischen Angriff verantwortlich gemacht. Er forderte zugleich Südkorea auf, sich der US-Mission zur Öffnung der Straße von Hormuz anzuschließen. Trump schrieb am Montag auf der Plattform Truth Social, der Iran habe im Zusammenhang mit dem Project Freedom Schiffe unbeteiligter Staaten angegriffen, darunter auch ein südkoreanisches Schiff. Vielleicht sei es an der Zeit, dass Südkorea sich der Mission anschließe, erklärte Trump. Das US-Militär startete am Montag das Project Freedom, um festsitzende Schiffe durch die Straße von Hormuz zu führen. Trump teilte mit, dass das US-Militär im Zuge der Mission 7 iranische Kleinschiffe zerstört habe. Abgesehen vom südkoreanischen Schiff habe es bisher keine Schäden bei der Fahrt durch die Straße von Hormuz gegeben. Nach der Explosion und dem Feuer auf einem südkoreanischen Schiff in der Straße von Hormuz zeigt sich das Präsidialamt in Seoul vorsichtig. Es müsse zuerst die Ursache geklärt werden, sagte ein hochrangiger Beamter des Cheongwadae am Dienstag gegenüber KBS. Das Schiff müsse in einen naheliegenden Hafen gebracht werden, damit die Ursache ermittelt werde. Dies werde einige Zeit in Anspruch nehmen, hieß es. Der Beamte verwies auf die Angaben von Donald Trump, der den Iran für die Explosion und den Brand verantwortlich machte. Es müsse geprüft werden, ob dies zutreffe. Zu weiteren Äußerungen von Trump, es sei an der Zeit, dass Südkorea sich der Mission Project Freedom anschließe, äußerte sich der Beamte, dass eine entsprechende Maßnahme noch nicht überprüft werde. Die in der Straße von Hormuz festgesetzten südkoreanischen Schiffe bringen sich angesichts wachsender Spannungen nach dem Start der US-Mission Project Freedom in Richtung Katar in Sicherheit. Nach Branchenangaben am Dienstag bewegen sich die südkoreanischen Schiffe, die in der Straße von Hormuz vor der Küste der Vereinigten Arabischen Emirate festsaßen, in Richtung Katar, nachdem die US-Aktion gestartet wurde. Dies erfolgt offenbar auf der Grundlage einer Entscheidung der Regierung. Ein Massengutfrachter der Reederei HMM, auf dem es zu einer Explosion und einem Brand gekommen war, soll mithilfe eines Schleppers in den naheliegenden Hafen in Dubai gebracht werden. Das Büro des US-Handelsbeauftragten hat am Montag bekannt gegeben, vom 5. bis 8. Mai öffentliche Anhörungen zu den Untersuchungen gemäß Abschnitt 301 des Handelsgesetzes durchzuführen. Die Untersuchungen betreffen 16 Volkswirtschaften, darunter auch Südkorea. Das Büro geht davon aus, dass in den Volkswirtschaften staatliche Unterstützung zu einer Überproduktion im verarbeiteten Gewebe führt. Der daraus resultierende Preisrückgang habe Einfluss auf den globalen Exportmarkt. Am Dienstag, dem ersten Tag, wird die südkoreanische Regierung ihre Position erklären. Sie wird bekräftigen, dass die koreanische Industriestruktur auf den Prinzipien der Marktwirtschaft basiert. In den Bereichen, die von einer globalen Überproduktion betroffen sind, darunter Petrochemie und Stahl, würden freiwillige und proaktive Umstrukturierungsmaßnahmen ergriffen. Nachdem der oberste Gerichtshof der USA die sogenannten reziproken Zölle für rechtswidrig befunden hatte, sucht die Trump-Regierung nach Möglichkeiten zur Zollerhebung mittels alternativer Mittel, wie Abschnitt 301 des Handelsgesetzes. Nach ukrainischen Angaben kämpfen derzeit etwa 14.000 nordkoreanische Soldaten an der Seite der russischen Truppen im Krieg gegen die Ukraine. Dies berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Montag unter Berufung auf einen kürzlich veröffentlichten Bericht vom Hauptnachrichtendienst des ukrainischen Verteidigungsministeriums. Dem Bericht zufolge sind mit Stand Anfang dieses Jahres 14.000 bis 14.100 nordkoreanische Soldaten in Russland stationiert. Die Zahl der Verluste seit der ersten Truppenentsendung Nordkoreas im Oktober 2024 wird auf 7.058 geschätzt, darunter 2.251 Gefallene. Nach weiteren Angaben hat Russland auch 28.391 Söldner aus 136 Ländern an der Front im Einsatz. Zu denen zählten Länder wie Deutschland, Südkorea, Japan und die USA, heißt es in dem Bericht. Laut einer Studie ist der Markt für die koreanische Welle Hallyu in Afrika in den letzten Jahren rasant gewachsen. Das Koreanische Institut für internationale Wirtschaftspolitik veröffentlichte einen Bericht, in dem ein Zusammenhang zwischen der koreanischen Welle in Afrika und dem Export koreanischer Konsumgüter ermittelt wurde. Dem Bericht zufolge stieg die Mitgliederzahl der Hallyu-Fanclubs weltweit im Zeitraum von 2014 bis 2023 um das 6,5-fache. Die Zahl in Afrika wuchs in dem Zeitraum um das 196-fache. Damit werden die Zuwächse in anderen Regionen weit übertroffen. Es stellte sich heraus, dass die positive Einstellung zur koreanischen Kultur auch zum Kauf von Konsumgütern aus Südkorea geführt hat. Mit Stand 2024 exportiert Südkorea mit der K-Culture verbundene Konsumgüter, unter anderem Schönheitsprodukte und Lebensmittel, in 45 afrikanische Länder. Der Export koreanischer Schönheitsprodukte dorthin legte besonders stark zu, und zwar im Zeitraum von 2021 bis 2024 im Jahresdurchschnitt um 53%. Internationale Leser haben die Vegetarierin der koreanischen Literatur-Nobelpreisträgerin Han Gang zum beliebtesten Gewinner des International Booker Prize gekürt. Nach Angaben des Booker Prize am Montag wurde zwischen Februar und April auf seiner Website eine Abstimmung zu den 10 Gewinnerwerken von 2016 bis 2025 durchgeführt. Daran nahmen rund 10.000 Personen teil. Fast ein Drittel von ihnen stimmte für die Vegetarierin. Zu den Gewinnerwerken des letzten Jahrzehnts zählen auch »Kommt ein Pferd in die Bar« von David Grossman, »Unrast« von Olga Tokarczuk und »Kairos« von Jenny Erpenbeck. Die Vegetarierin wurde von Deborah Smith ins Englische übersetzt und wurde 2016 mit dem britischen Preis ausgezeichnet. Sie hörten die Nachrichten von KBS World Radio, gesprochen von Pia Neuss.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kreuz und quer durch Korea. Am Mikrofon ist Isuyan. Heute geht es um folgende Themen. Ein Tagebuch aus dem 16. Jahrhundert erinnert daran, dass sich Väter schon immer aktiv an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt haben. Das Songjae-Tagebuch eines Gelehrten aus der Joseon-Zeit zeigt, mit welcher Sorgfalt ein Vater vor fast 450 Jahren die Bildung seiner Söhne begleitete und ermöglicht damit einen außergewöhnlichen Einblick in den Familienalltag einer vergangenen Epoche. Mehr dazu im ersten Teil. Danach hören Sie die Dienstagsrubrik Asien kompakt. Was lesen Menschen, wenn eine ganze Epoche im Umbruch ist? In Südkorea gibt die Nationalbibliothek in Seoul mit einer Ausstellung über Zeitschriften aus der koreanischen Moderne, die von Aufbruch, Zensur und kulturellem Widerstand erzählen, eine Antwort darauf. Näheres dazu erfahren Sie im dritten Teil. Zunächst legen wir etwas Musik auf. Viel Spaß mit dem Lied The Place Where the Wind Blows, gesungen von Oh Yeon-jun. 그대의 머릿결 같은 나무 아래로 널 거기는 기차에 기대어 너에게 편지를 쓴다 Ein Tagebuch aus der Joseon-Zeit ermöglicht heute einen außergewöhnlichen Einblick in den Alltag eines Vaters vor fast 450 Jahren und zeigt, dass sich Menschen schon immer mit Engagement um die Erziehung ihrer Kinder gekümmert haben. Heute ist in Korea der Kindertag. Jedes Jahr am 5. Mai wird in Korea dieser Feiertag begangen, der an die Rechte und das Wohlergehen von Kindern erinnert. Aus diesem Anlass hat das Koreanische Institut für klassische Studien ein bemerkenswertes historisches Dokument der Öffentlichkeit vorgestellt, das Songjae-Tagebuch, auf Koreanisch Songjae-Ilgi. Es wurde von dem Gelehrten und Beamten Kim Nan-su mit dem Ehrennamen Songjae verfasst, der von 1530 bis 1604 lebte. Über viele Jahre hinweg hielt er darin seinen Alltag fest und damit auch die Bildungsgeschichte seiner vier Söhne Kyung, Op, Kae und Kak. Das Tagebuch befindet sich im Besitz der Nachkommenfamilie und wurde dem Institut als Leihgabe anvertraut. Bemerkenswert ist, dass die Aufzeichnungen einen Vater zeigen, der sich nicht nur um seine Kinder, sondern auch aktiv um ihre Ausbildung kümmert, mit einer Sorgfalt und Beharrlichkeit, die auch aus heutiger Sicht beeindruckend sind. So besorgte der dritte Sohn Kimge im Januar 1576 eine vollständige Ausgabe des Klassikers Ko Mun Son, einer Anthologie alter chinesischer Prosatexte, und ließ sich vom Enkel des berühmten Gelehrten Yi Huang aus. Yi Huang gilt bis heute als einer der bedeutendsten konfuzianischen Denker Koreas. Diese Szene steht für mehr als bloße Lektüre. Sie zeigt, wie eng Bildung und gesellschaftliche Netzwerke in der Joseon-Zeit miteinander verwoben waren. Bücher zu beschaffen bedeutete, die richtigen Verbindungen zu kennen und zu pflegen. Im selben Jahr reisten die älteren Söhne Kim Kyung und Kim Op in die Hauptstadt Seoul, die damals Hanyang genannt wurde, um an einer Sonderprüfung für das Staatsbeamtenexamen teilzunehmen. In der Joseon-Gesellschaft war das Staatsexamen, koreanisch Kwago, der beste Weg zum gesellschaftlichen Aufstieg. Entsprechend betrachtete die Familie die Prüfungsvorbereitung als zentrales Erziehungsziel. Im Jahr darauf begann der jüngste Sohn Kim Gak mit dem Studium der Analekten des Konfuzius, die zu den grundlegenden Texten der konfuzianischen Bildungstradition zählen. Gleichzeitig suchte der zweite Sohn Kim Op den Gelehrten Cho Mok auf, um mit ihm einen weiteren Klassiker zu besprechen. Die Ausbildung folgte keinem starren Lehrplan, sondern lebte vom Aufsuchen geeigneter Lehrer und vom Gespräch mit erfahrenen Gelehrten aus dem regionalen Umfeld. Der Vater beschränkte sich dabei nicht auf die Rolle des stillen Unterstützers. Im September 1580 begleitete Kim Nan-su seinen jüngsten Sohn auf einer Reise. Unterwegs erkrankte Kim Gak an einem Fieber. Vater und Sohn blieben an einer Poststation, bis das Kind wieder gesund war. Kaum genesen, begann Kim Gak täglich 10 Seiten eines Geschichtswerks auswendig zu lernen und schloss den Band nach wenigen Tagen ab. Lernen und Alltag, Krankheit und Wiederaufnahme des Studiums, all das floss nahtlos ineinander. Besonders eindrücklich ist eine Episode aus dem Jahr 1585. Kim Nan-su wollte seinem Sohn das Werk Kang Mok zugänglich machen, eine umfangreiche Chronik der chinesischen Geschichte. Da das Buch nicht einfach zu verschaffen war, entschloss er sich, es eigenhändig abzuschreiben. Inmitten seiner Amtspflichten, Ahnenrituale und des Empfangs von Gästen schrieb er täglich mehrere Seiten, an guten Tagen bis zu 10. Nach etwa 2 Monaten hatte er 7 Bände fertiggestellt. Kim Gak erhielt das handgeschriebene Werk seines Vaters und arbeitete sich täglich durch mindestens 15 Seiten. Die Tatsache, dass ein Vater monatelang für sein Kind kopierte, macht deutlich, wie aufwendig Bildung in einer Zeit war, in der Lehrmaterialien nicht käuflich zu erwerben waren und wie hoch der persönliche Einsatz dabei sein konnte. Im Jahr 1586 schickte Kim Nan-su seinen jüngsten Sohn Kak zu einem Gelehrten namens Ho Jeon-han, der in der Heimatregion Songsan lebte. Kim Gak verbrachte dort fast einen Monat und kehrte danach nach Hause zurück. Auch das Finden des richtigen Lehrers und das Ermöglichen einer solchen Studienreise gehörte zur väterlichen Verantwortung. Das Songjae-Tagebuch zeigt, dass Bildung in der Joseon-Zeit weit über den Unterricht in der Dorfschule Seodang hinausging. Bücher wurden ausgeliehen, Prüfungen vorbereitet und Lehrer in der Ferne aufgesucht und all das war in eine Alltagsstruktur eingebettet, in der der Vater eine aktive, mitgestaltende Rolle spielte. Das Koreanische Institut für klassische Studien betont, dass das Tagebuch anschaulich belege, wie Kinder in der traditionellen Gesellschaft lernten und aufwuchsen und dass engagierte Kindererziehung keine Erscheinung der Moderne ist. Es geht weiter mit der Dienstagsrubrik Asien Kompakt. Dazu begrüße ich auch Sebastian Ratzau.
Hallo, liebe Hörer.
Pakistan befindet sich in einer ernsten Finanzkrise. Die Vereinigten Arabischen Emirate haben das Land aufgefordert, bis Ende April einen Kredit von 3,5 Milliarden US-Dollar zurückzuzahlen. Das berichtete die britische Zeitung Financial Times. Die plötzliche Rückforderung hat Pakistan in akute Zahlungsnot gebracht und lässt im schlimmsten Fall einen Staatsbankrott befürchten.
Pakistan und die Vereinigten Arabischen Emirate galten lange als enge Partner, verbunden durch wirtschaftliche Interessen und eine gemeinsame Identität als sunnitisch-muslimische Staaten. Doch diese Nähe ist inzwischen offener Verstimmung gewichen. Auslöser war Pakistans Entscheidung, aktiv als Vermittler in den Waffenstillstandsverhandlungen zwischen den USA und dem Iran aufzutreten.
Der Iran befindet sich seit dem jüngsten Krieg in einem feindseligen Verhältnis zu den Emiraten. Abu Dhabi hatte deshalb erwartet, dass Islamabad klar gegen Teheran Stellung bezieht. Diese Forderung wurde auch auf diplomatischem Weg übermittelt. Pakistan wählte jedoch die Vermittlerrolle, was in Abu Dhabi als direkter Affront gewertet wurde.
Verschärft wird die Lage durch einen weiteren Konflikt. Pakistan schloss im vergangenen September ein Verteidigungsabkommen mit Saudi-Arabien, einem Rivalen der Emirate im Kampf um Einfluss und wirtschaftliche Vormachtstellung im Nahen Osten. Neil Killiam von der Londoner Denkfabrik Chatham House erklärte, die engere Allianz zwischen Riad und Islamabad werde von Abu Dhabi als Interessenkollision wahrgenommen.
Der geforderte Betrag hat für Pakistan existenzielle Bedeutung. Die 3,5 Milliarden Dollar entsprechen mehr als einem Fünftel der pakistanischen Devisenreserven. Pakistan ist zwar das fünftbevölkerungsreichste Land der Welt und gilt inoffiziell als Atommacht, das Pro-Kopf-BIP beträgt jedoch nur rund 3% des emiratischen Wertes. Der Kredit wurde 2023 gewährt und die Rückzahlung ursprünglich auf einen Zeitpunkt nach 2027 verschoben.
Nun kommt die Forderung zur Unzeit. Pakistan hatte bereits 2019 beim Internationalen Währungsfonds 7 Milliarden Dollar Nothilfe erhalten, ohne dass sich die Lage nachhaltig verbesserte. Seitdem verhandelt das Land über weitere IWF-Mittel. Die vorzeitige Rückforderung trifft das Land daher besonders hart. Laut der Financial Times hat die Forderung selbst IWF-Vertreter überrascht. Eine sofortige Rückzahlung ohne Aufschub könnte Pakistan in den Staatsbankrott treiben.
Während die Blockade der Straße von Hormuz durch den Iran dazu führte, dass weltweit tausende Schiffe über mehr als 2 Monate festsaßen, passierte der japanische Öltanker Idemitsu Maru am 28. April die Meerenge. Es war das erste Mal seit Aufbruch des Konflikts, dass ein unter japanischer Flagge fahrender Tanker diese Route nutzte.
Die japanische Regierung erklärte, dies sei das Ergebnis von Verhandlungen gewesen. Es wurden keine Durchfahrtsgebühren gezahlt. Die iranische Botschaft in Japan verwies dabei auf die lange Freundschaft zwischen beiden Ländern als Hintergrund dieser Sonderbehandlung.
Der Supertanker gehört dem Raffinerieunternehmen Idemitsu Kosan und hatte rund 2 Millionen Barrel Rohöl geladen. Er war kurz vor Kriegsausbruch in die Meerenge eingefahren, um Öl zu laden, wurde dort festgesetzt und konnte erst nach 62 Tagen mit iranischer Genehmigung über eine sichere Route südlich der Insel Larak auslaufen.
Japanische Medien hoben hervor, dass es sich um den ersten für Japan bestimmten Öltanker handelte, der den Persischen Golf verlassen konnte. Zwar hatten in diesem Monat bereits 3 japanische Schiffe die Meerenge passiert, doch handelte es sich dabei um LNG- und LPG-Transporte, die nicht Japan zum Ziel hatten. Die USA warnten zudem, dass Zahlungen an den Iran oder die Revolutionsgarden sanktioniert werden könnten. Japan betonte jedoch, dass solche Zahlungen durch Diplomatie vermieden worden seien.
Besondere Aufmerksamkeit erregte dabei die Verbindung zu Idemitsu Kosan und dessen Geschichte mit dem Iran. 1953 durchbrach das Unternehmen im sogenannten Nishomaru-Zwischenfall die britische Seeblockade und einen internationalen Boykott, nachdem der Iran seine Ölindustrie verstaatlicht hatte. Idemitsu transportierte iranisches Öl nach Japan. Die riskante Entscheidung des Unternehmensgründers Idemitsu Sasu sicherte Japan günstiges Rohöl und legte den Grundstein für Irans anhaltende Dankbarkeit.
Auch danach hielten beide Staaten enge Beziehungen aufrecht, etwa durch das große petrochemische Gemeinschaftsprojekt Japan-Iran Petrochemical in den 1970er Jahren und dies trotz der iranischen Revolution sowie des Iran-Irak-Kriegs. Die aktuelle Durchfahrt gilt als Ergebnis dieser Geschichte, wird jedoch teils auch als Signal des Iran gedeutet, um durch die gezielte Bevorzugung einzelner Länder internationale Unterstützung zu gewinnen.
China will für alle afrikanischen Staaten mit diplomatischen Beziehungen die Zölle abschaffen, ein klarer Gegenentwurf zu den zuletzt erhöhten Handelsbarrieren der USA. Ob afrikanische Länder davon in gleichem Maße profitieren werden, bleibt jedoch fraglich.
Laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua gilt vom 1. Mai 2026 bis zum 30. April 2028 für 20 afrikanische Länder, mit Ausnahme der am wenigsten entwickelten, einen Präferenzzollsatz von 0%. Die Regelung greift nur innerhalb festgelegter Importquoten, während für darüber hinausgehende Mengen weiterhin Zölle erhoben werden. Bereits seit Dezember 2024 genießen 33 afrikanische Niedrigeinkommensländer vollständige Zollfreiheit. Damit profitieren insgesamt 53 der 54 afrikanischen UN-Mitgliedstaaten, ausgenommen Eswatini, das Taiwan anerkennt.
Die Maßnahme gilt als Gegenpol zur protektionistischen Linie von US-Präsident Donald Trump und zugleich als strategischer Schritt, um Chinas Einfluss im globalen Süden auszubauen. Sie dürfte China bevorzugten Zugang zu Rohstoffen sichern und die politische Unterstützung afrikanischer Staaten auf der internationalen Bühne stärken. Peking betont dabei gegenseitige Vorteile sowie Impulse für die industrielle Zusammenarbeit und Lieferketten.
Kritiker sehen den Nutzen jedoch als begrenzt an. Studien warnen, dass die Zollfreiheit ohne den Ausbau von Industrie- und Digitalkapazitäten Afrika langfristig auf die Rolle eines Rohstofflieferanten beschränken könnte. Zudem seien zentrale Exportgüter wie Mineralien bereits zuvor weitgehend zollfrei gewesen, sodass die Maßnahme die strukturellen Ungleichgewichte kaum ändere.
Das war's wieder mit Asien kompakt.
Tschüss, bis nächsten Dienstag.
In der Nationalbibliothek Koreas in Seoul ist seit vergangener Woche eine außergewöhnliche Ausstellung zu sehen. Zeitschriften aus der koreanischen Moderne, manche von ihnen sind über 100 Jahre alt, erzählen von einer Epoche des Aufbruchs, der Unterdrückung und des kulturellen Widerstands. Die vom Direktor der Koreanischen Nationalbibliothek Kim Hee-sop gemeinsam mit dem Koreanischen Zeitschriftenverband eröffnete Ausstellung trägt den Titel Muran Magazine – Chusans Hipster Archiv. Zu sehen sind rund 80 Zeitschriftentitel aus der Zeit von 1896 bis zur frühen japanischen Kolonialzeit, darunter viele Raritäten, die der Öffentlichkeit sonst kaum zugänglich sind. Die Ausstellung läuft bis zum 21. Juni. Den Ausgangspunkt bildet die älteste bekannte in Korea erschienene Zeitschrift, das Mitteilungsblatt der Unabhängigkeitsgesellschaft des großen Joseon aus dem Jahr 1896, die im April desselben Jahres bereits die Tageszeitung Dongnip-Shinmun, also die Unabhängigkeitszeitung, gegründet hatte. Im November folgte das Mitteilungsblatt als regelmäßige Publikation, die sich neben politischen Themen auch mit Fragen der modernen Zivilisation und naturwissenschaftlichen Erkenntnissen befasste. Zu den historisch bedeutsamsten Exponaten gehört die Zeitschrift Kaebyeok, auf Deutsch etwa Weltenschöpfung, die 1920 von der Jugendbewegung der Cheondogyo-Religion gegründet wurde. Cheondogyo ist eine im 19. Jahrhundert in Korea entstandene religiöse Bewegung, die Elemente des Konfuzianismus, Buddhismus und Christentums miteinander verbindet. Bereits die Erstausgabe von Kaebyeok geriet mit den japanischen Kolonialbehörden in Konflikt. Ein Tigerbild auf dem Titelblatt und einige Artikel wurden als politisch problematisch eingestuft, sodass die Ausgabe beschlagnahmt wurde. Die Ausstellung zeigt die nach dem Verbot neu herausgegebene provisorische Erstausgabe sowie das Titelblatt des Jahrestagshefts und macht damit die schwierigen Entstehungsbedingungen dieser Zeitschrift greifbar. Auch literarisch hat die Ausstellung einiges zu bieten. Die Zeitschrift Samsa Munhak, benannt nach ihrem Gründungsjahr 1934, war ein Literaturmagazin junger Autoren, das in den 1930er Jahren surrealistische Strömungen in die koreanische Literatur einführte. Bemerkenswert ist, dass der heute als Begründer der koreanischen abstrakten Malerei geltende Kim Hwan-gi im Jahr 1936, als er Anfang 20 war, das Titelblatt der fünften Ausgabe gestaltete und eigene Illustrationen beisteuerte. In derselben Zeitschrift veröffentlichte der Dichter Yi Sang, eine der exzentrischsten Figuren der koreanischen Literaturmoderne, ein Gedicht mit dem englischen Titel »I Wed a Toy Bride«. Yi Sang lebte von 1910 bis 1937 und gilt bis heute als einer der kühnsten Erneuerer der koreanischen Lyrik. Ebenfalls ausgestellt ist die Märzausgabe 1938 der Frauenzeitschrift Yeosong, auf Deutsch Frauen, die das bekannteste Gedicht des Dichters Paek Seok mit dem Titel »Ich, Natascha und der weiße Esel« enthält. Paek Seok, der von 1912 bis 1996 lebte, zählt zu den wichtigsten koreanischen Lyrikern des 20. Jahrhunderts. Yeosong war laut Angaben der Bibliothek so belebt, dass nahezu jede Ausgabe vergriffen war und gilt als eine der frühen kommerziellen Frauenzeitschriften Koreas. Weitere Exponate umfassen die Literaturzeitschrift Sonyeon, der Junge, die 1908 vom Verleger und Dichter Choi Nam-san gegründet wurde, sowie deren Nachfolgepublikation Cheongchun, die Jugend, aus dem Jahr 1914. Choi Nam-san gründete dafür den ersten privaten Verlag Koreas, die Shinmun-gwan. Ebenfalls vertreten sind die drei als bedeutendste Literaturzeitschriften der frühen 1920er Jahre geltenden Titel Changju, Paehyo und Paekju, ebenso wie Shin-Yeosong von 1923, eine Zeitschrift, die sich der Emanzipation moderner koreanischer Frauen widmete. Besondere Aufmerksamkeit verdient schließlich die Literaturzeitschrift Munjang, die 1939 gegründet wurde und sich als Hüterin der nationalen Literatursprache verstand, in einer Zeit, in der die japanische Kolonialmacht zunehmend die Verwendung der japanischen Sprache forcierte. 1941 wurde Munjang von den Behörden zwangsweise eingestellt. In der Ausstellung ist auch eine Illustration von Kim Hwan-gi zu sehen, die er für die ersten Seiten einer Ausgabe dieser Zeitschrift gestaltet hatte. Nach dem Ausstellungsbesuch haben Gäste an einer interaktiven Station die Möglichkeit, mithilfe von künstlicher Intelligenz eigene Fotos im Stil historischer Zeitschriftenillustrationen bearbeiten zu lassen. Bibliotheksdirektor Kim Hee-sop sagte, Zeitschriften von vor 100 Jahren seien ein wichtiges Medium gewesen, das die Sehnsucht kultureller Wegbereiter nach einer neuen, modernen Zeit zum Ausdruck gebracht habe. Er hoffe, die Ausstellung rege dazu an, auch über die Zukunft des Mediums nachzudenken. Sie hörten das Programm Kreuz und quer durch Korea. Mit dem Lied Flower Pot, gesungen von Love Holic, danke ich Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich für heute. Tschüss!
Alltagskoreanisch Plus. Jetzt heißt es wieder Koreanisch lernen mit koreanischen Fernsehserien. Herzlich willkommen zu Alltagskoreanisch Plus mit Alexandra Lottje. Hier lernen wir mit einem Ausschnitt aus der beliebten KBS-Serie Fight From Our Way, zu Deutsch Ich kämpfe für meinen Weg, aus dem Jahr 2017 eine praktische Redewendung für den Alltag. Unser Ausdruck des Tages ist Muttama. Muttama heißt auf Deutsch so viel wie ich halte das nicht aus oder ich kann mich nicht mehr beherrschen oder ähnliches. Hören wir uns das anhand einer Szene aus der Serie Fight for My Way einmal an. Ko Dong-man und Choi Era haben sich aufgrund von Tung-mans Kampfsportaktivitäten schließlich getrennt. Era möchte wieder zu einer Freundschaft zurückkehren, doch Tung-man zeigt ihr die kalte Schulter.
Ah, 냉장고에 있는 거 꺼내 먹으라 말도 못 해?
어, 하지 마. 네가 내 눈앞에서 얼쩡대면서 말까지 걸면 나는 못 참아. 그러니까 다시 사귀어줄 거 아니면 나한테 말 걸지 마.
저 새끼는 왜 헤어져도 저렇게 돌직구야.
An einer Stelle sagt Tung-man hier, 못 참아. Dann kann ich mich nicht mehr beherrschen.
못 참아.
못 참아.
못 참아.
Mit 못 참아 kann man zum einen warnen, dass eine Grenze erreicht ist. 도네저 더 이상은 못 참아. 미안해. Bist du schon wieder zu spät? Das lasse ich dir nicht mehr durchgehen. Es tut mir leid. Hier noch ein Beispiel. 놀리지 마 이제 못 참아. 미안해. Mach dich nicht lustig, sonst kann ich mich nicht mehr beherrschen. Es tut mir leid. Hören Sie letzteres einmal als Beispielkonversation.
놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해.
놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해. 놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해.
놀리지 마. 이제 못 참아.
미안해.
Zum anderen kann man damit auch dem Gegenüber sagen, dass es etwas nicht mehr schweigend dulden soll.
너 화내도 돼. 나라면 못 참아. 그런가?
Du darfst ruhig wütend werden. Ich würde das nicht so lange aushalten. Ehrlich? Hier noch ein Beispiel.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜. 그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
Mein Vorgesetzter gibt immer nur mir alle Arbeit. Das geht echt zu weit. Ich würde das nicht aushalten. Du musst etwas sagen. Hören Sie auch das noch einmal als Beispielkonversation.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해. 상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
상사가 계속 나한테만 일을 시켜.
그건 너무하다. 나라면 못 참아. 말해야 해.
Das war's von Alltagskoreanisch Plus für heute. Nun wissen Sie, wie Sie Muttama einsetzen können. Am Mikrofon war Alexandra Lottje. Bis zum nächsten Mal.
Literatur zum Hören. Seien Sie gegrüßt, liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserer Sendereihe Literatur zum Hören, in der wir Ihnen interessante Werke und Autoren der koreanischen Literatur vorstellen. Am Mikrofon begrüßt Sie Jan Dirks. Heute geht es bei uns um die Geschichte Gehen Sie gerne einkaufen von Pyo Myung-hee aus dem Jahre 2011. Spät in der Nacht rasten die Autos auf den leeren Straßen. Ji-young war auf dem Weg zum Supermarkt. Seit sie hierher gezogen war, hatte der Supermarkt seine Öffnungszeiten immer wieder verlängert, als hätte er gewusst, dass sie sich irgendwann nach nächtlichen Ausflügen sehnen würde. So beginnt unsere Geschichte. Ji-young, die viele Jahre in einem Hotel gearbeitet hat, geht nachts einkaufen. Im Supermarkt fielen Ji-youngs Augen auf einen Jungen und seine Mutter, die Kirschtomaten kauften. Das Bild einer idealen Familie. Aber dann sah sie etwas, das sie nicht erwartet hatte. Die beiden waren bei der Auswahl der Kirschtomaten mehr als gründlich. Sie pflückten die grünen Stängel ab und steckten nur die Früchte in die Plastiktüte, offenbar um Gewicht zu sparen. Die Mutter schien nicht arm oder ungebildet zu sein. Die Tatsache, dass sie mit ihrem jungen, unschuldigen Kind zusammen war und die Stängel so geschickt verschwinden ließ, machte ihr egoistisches Verhalten noch auffälliger. Ji-youngs heimlicher Blick traf die Augen des Jungen. Er musste 9 oder 10 Jahre alt sein. Seine klaren schwarzen Augen waren dreist und ein für ein Kind unangemessenes Grinsen war auf sein Gesicht geklebt. »Denkst du, du bist besser als wir?« schienen seine grellen Augen sie zu fragen. Ji-young wurde rot und verließ rasch das Geschäft. Tja, was soll man von der Mutter und ihrem Sohn halten? Professor Bang Min-ho von der Seoul National University versucht eine Antwort.
그 마트를 보면 현대인이 필요로 하는 일상적 욕망이 충족될 수 있는 모든 것을 다
Ein Supermarkt bietet alles, was die täglichen Bedürfnisse der modernen Menschen befriedigt. Man kann fast sagen, dass Supermärkte die moderne Menschheit und den modernen Lebensstil repräsentieren. Diese Geschichte beschreibt den Supermarkt aber nicht nur als Ort, an dem die alltäglichen Wünsche der Menschen gezeigt und befriedigt werden, sondern auch, wie sich die finanzielle Situation der Menschen auf die Art und Weise auswirkt, wie sie Geld auf dem Markt ausgeben.
이런 문제를 아주 섬세하게 그려놓고 있는 점이 이 소설의 큰 장점이다. 이렇게 얘기할 수 있습니다.
와우, ist das Olivenöl aus der spanischen Region Valencia? Oh mein Gott, es gibt auch Olivenöl aus der Toskana und aus Umbrien. Ilju, eine junge Frau um die 30, belud ihren Einkaufswagen mit italienischem und spanischem Olivenöl und träumte davon, einen frischen Salat mit duftendem Olivenöl zu besprenkeln. Zu Hause angekommen, legte Ji-young die Lebensmittel, die sie mitgebracht hatte, auf den Tisch. Das erste, was herauskam, war ein einfach portionierter Tofu. Der Käufer musste eine einzelne Person gewesen sein, die alleine lebte. Es folgten ein Bordeaux-Wein, Camembert-Käse, 70%ige dunkle Schokolade und schwarze Oliven aus dem Mittelmeerraum. Der Rest war Obst, Trauben der Sorte Campbell, grüne Aori-Äpfel, Mandarinen aus dem Gewächshaus. Sie alle trugen Bio-Zertifikate. Es musste derselbe Käufer gewesen sein. Eine finanziell abgesicherte, berufstätige Frau in den 30ern mit einem empfindsamen Gaumen, die sich ein Ausgabenmuster leisten konnte, das sich von dem anderer Leute unterschied. Zuletzt noch Kaffee. Der entscheidende Hinweis. Es war nicht einfach, einen Supermarktkäufer zu finden, der 70 Gramm ganze Kaffeebohnen kaufte, die gerade einmal 10 Tassen ergeben würden. Die Kaffeebohnen waren die gleichen wie zuvor. Yirgacz Hefe G1. Es kam nicht oft vor, dass man in einem Supermarkt so seltene Kaffeebohnen fand, insbesondere frische Bohnen, die erst vor einer Woche geröstet wurden. Dank ihrer früheren Arbeit
hatte Ji-young eine beträchtliche Menge an Informationen und einen ausgeprägten Geschmack von Speisen und Getränken. Einige Tage später. Hey, was fällt Ihnen ein, einfach Sachen aus meinem Einkaufswagen zu nehmen? Ji-young war schließlich auf frischer Tat ertappt. Es war der Geruch des frisch gemahlenen Kaffees, der die andere Frau ebenso wie sie angelockt haben musste. Das muss sie sein. Ji-youngs Instinkt sagte ihr, dass es diese Frau war, die all die wunderbaren Dinge eingekauft hatte, die sie neulich mit nach Hause genommen hatte. So wie Musikliebhaber das Geschlecht oder das Alter eines Musikers erkennen können, wenn sie nur hören, wie ein Stück gespielt wird, habe ich sie nur mit meiner Zunge erkannt. Ich habe mir eine alleinstehende Frau Anfang 30 mit blühender Karriere und mit einer Leidenschaft vorgestellt, die so intensiv ist wie Espresso. Die Frau, aus deren Wagen Ji-young die Sachen genommen hat, ist außer sich und ruft den Supermarktmanager. Sie fordert ihn auf, gegen den Diebstahl vorzugehen. Doch der Manager beschwichtigt sie und verweist darauf, dass Ji-young die Ware schließlich bezahlt habe. »Wir kümmern uns sehr gut um unser Geschäft. Es gibt überall Überwachungskameras. Wir führen sogar eine Liste problematischer Kunden«, meinte er. Dies schien gewirkt zu haben. Die Frau wurde plötzlich so brav wie ein Kind, das in das Büro des Schulrektors gerufen wird. Der Manager wandte sich nun an Ji-young. »Wenn wir Sie noch einmal dabei erwischen, werden wir alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, da es das erste Mal ist.« Können Sie sich bei dieser Dame nun entschuldigen und dann nach Hause gehen? Ja, natürlich. Vielen Dank. Es tut mir leid, sagte Ji-young. Irgendwann hatte sie angefangen, Dinge aus den Einkaufswagen anderer Leute mitzunehmen. Nachdem sie lange ohne Arbeit gewesen war, hatte sie einen Job als Englischlehrerin bekommen, bis spät in die Nacht unterrichtet und war dann oft mit dem letzten Zug nach Hause gefahren. Meistens schaffte sie es kaum zum Supermarkt, bevor er schloss. Manchmal wurde sie abgewiesen, bevor sie überhaupt etwas kaufen konnte. Eines Tages kam Ji-young nur 5 Minuten vor Geschäftsschluss im Supermarkt an, als sie zufällig einen Einkaufswagen neben den Kassen entdeckte. Sie dachte, jemand hätte ihn einfach dort stehen lassen und sei gegangen. Also nahm sie schnell einige Sachen aus dem Einkaufswagen und bezahlte sie, bevor sie nach Hause eilte. Es stellte sich heraus, dass das, was sie mitgenommen hatte, frische Produkte und Fleisch waren, die im Sonderangebot standen. Da wurde ihr klar, dass der Einkaufswagen noch benutzt worden war. Aber ihr Schuldgefühl verschwand beim Geschmack des köstlichen Essens. So wiederholte sie ihre Aktion ein zweites und ein drittes Mal und wurde schließlich süchtig nach dem ganzen Abenteuer, bis sie dann irgendwann erwischt wurde. Nachdem Ji-young aus dem Supermarkt geworfen war, beschloss sie, in einen kleinen Park zu gehen und eine Pause einzulegen. Da kam jemand auf sie zu. Die Frau aus dem Supermarkt, die sie des Diebstahls beschuldigt hatte. »Mein Name ist Jong Il-ju«, stellte sich die Frau vor und streckte die Hand aus. Sie sagte, sie sei 34 Jahre alt und freiberufliche Tourkoordinatorin. »Die Sache im Supermarkt tut mir leid«, sagte Ji-young. »Nun, ich bin auch nicht gerade tadellos. Möchten Sie vielleicht bei mir zu Abend essen? So einen Zufall sollten wir nicht verstreichen lassen, und ich habe viele Lebensmittel eingekauft.« Ji-young fühlte sich eigentlich nicht danach, aber sie konnte die überraschende Einladung doch nicht einfach ablehnen. Aber warum haben Sie meinen Einkaufswagen anvisiert? Fragte die Frau. Jiyoung erinnerte sich an den Einkaufswagen, als sie die Straße überquerten. Er war voller Dinge gewesen, die sie mochte. Sie hatte viel Geld dafür ausgeben müssen, aber sie war glücklich gewesen, nachdem sie bezahlt hatte. Weil darin all die Dinge waren, die ich mir auch gekauft hätte. Dieser Einkaufswagen war wie ein Halluzinogen, das ihre Erinnerungen an ihre goldenen Tage als Hotelmitarbeiterin zurückbrachte. Kein Wunder, sagte die Frau. Ich hatte das Gefühl, für jemand anderen einzukaufen. Jiyoung dachte an das letzte Jahr zurück. Sie war zufälligerweise öfter auf Ilju's Lebensmittel als auf die anderer Leute gestoßen, aber jedes Mal hatte sie doch andere Einkaufswagen ausgewählt. Das führte zu unterschiedlichen Speiseplänen und bereitete ihr große Freude. Sie hatte das Gefühl, die ganze Zeit bei anderen Leuten zum Abendessen eingeladen zu sein, bei einem frisch verheirateten Paar, einer vierköpfigen Familie, einem großen Haushalt aus drei Generationen oder bei einer alten Frau, die alleine lebte. Auf diese Weise fand sie Trost in den Einkaufswägen anderer und füllte die Leere in ihrem eigenen Leben mit dem anderer. Ilju lebte in einem Dachzimmer, in einem Viertel, das saniert werden sollte. Ihre Wohnung war ziemlich nahe an Jiyoungs Studio-Apartment-Gebäude. Iljus Zimmer war voller Souvenirs aus aller Welt. Sie kochte für Jiyoung nun eine Mahlzeit mit Hummer und Wein. Das sieht ja wie eine schicke Party aus, meinte Jiyoung. Ich habe einen extravaganten Geschmack, was? Antwortete Ilju. Ilju entkorkte eine Flasche Wein. Es war ein Montes Alfa, ein erstklassiger chilenischer Wein. Ilju sprach darüber, wie sie einmal Montes Alfa M probiert hatte. Freiberufliche Tourkoordinatorin zu sein, ist ein bisschen wie Surfen. Es ist aufregend, aber manchmal wird einem übel, meinte Ilju. Sie schenkte noch ein Glas Wein ein. Sie sagte, dass das Gefühl besonders intensiv gewesen sei, wenn sie mit ihrem Gepäck in ihr Zimmer zurückkehrte, nachdem sie in Luxushotels übernachtet und dann am internationalen Flughafen Incheon wieder gelandet war. Ilju hatte ähnliche Symptome wie Jiyoung als Hotelfachfrau. Vielleicht war Jiyoungs Affinität zu Iljus Einkaufswagen auf die gemeinsamen Symptome zurückzuführen. Ach, ehrlich gesagt kann ich mir nicht wirklich alle Dinge in diesem Einkaufswagen leisten. Die Branche hat heutzutage viele Probleme. Ich hatte im letzten Jahr selten einen Job. Ich musste eigentlich sparen und sparen. Aber ich kann meine verdammten Einkaufsgewohnheiten nicht einfach aufgeben. Ich lege alles in den Einkaufswagen und komme dann erst an der Kasse zur Besinnung. Deshalb lasse ich meinen Einkaufswagen in der Nähe der Kasse stehen. Ilju nippte an ihrem Wein. Als ich herausfand, dass jemand meinen Einkaufswagen wollte, machte es mich stolz, aber gleichzeitig auch wütend, sagte Ilju. »Was? Du meinst, du hast den Wagen die ganze Zeit im Auge behalten?« fragte Jiyoung. »Nicht die ganze Zeit, nur ab und zu. Aber ich habe nie bemerkt, dass auch ich beobachtet werde,« antwortete Ilju. So erklärte sich also der angespannte Austausch zwischen dem Supermarktmanager und Ilju. Sie hatten alle einander beobachtet. Literaturkritikerin John So-young erklärt, was der Einkaufswagen für Jiyoung und Ilju bedeutet.
작중에서 지영과 일주의 관계가 참 아이러니컬한데요. 지영이는 일주의 장바구니에서
Die Beziehung zwischen Jiyoung und Ilju ist eher ironisch. Jiyoung entdeckte Spuren eines wohlhabenden Lebens in Iljus Einkaufsartikeln, aber diese Dinge erwiesen sich als Zeichen vergeblicher Wünsche. Als Jiyoungs Aktion entdeckt wurde und die beiden Frauen sich gegenüberstanden, stellten sie fest, dass es sich keine von ihnen leisten konnte, die Dinge im Wagen wirklich zu besitzen. Das ist im Grunde sehr traurig. Die beiden Frauen benutzten die Einkaufswagen, um ihrem erbärmlichen Leben zu entkommen, aber alles, was sie daraus gewannen, war Illusion.
장바구니를 이용했지만 그들이 장바구니로부터 얻은 것은 결국 환상이었을 뿐이죠.
Jiyoung konnte ihr Gebäude aus Iljus Fenster sehen. Aber sie musste bald weg von hier. Du lebst also in diesem schicken Gebäude. Wir sind praktisch Nachbarn. Ilju klang ein wenig neidisch. Gegen Mitternacht stand Jiyoung auf, um nach Hause zu gehen. Ich werde dich mal besuchen, zeig mir deine Wohnung, sagte Ilju noch. Jiyoung erinnerte sich an diese Bitte. Sie hatte Ilju nicht sagen können, dass sie 10 Tage später ausziehen würde. Sie musste Ilju vor dem Umzug einladen. Wofür sollte sie einkaufen? Jiyoung ging die Treppe hinunter und stellte sich vor, was wohl ihre letzte schicke Mahlzeit sein könnte. Das war Literatur zum Hören. Vielen Dank und bis nächste Woche, sagt Jan Dirks.
Das deutschsprachige Programm von KBS World Radio können Sie täglich auf analoger Kurzwelle empfangen. Und zwar von 20 bis 21 Uhr Weltzeit, UTC, auf der Frequenz 3955 kHz. Im Internet hören Sie das deutsche Programm rund um die Uhr, aktualisiert wird täglich um 11 Uhr UTC. Die Internetadresse lautet world.kbs.co.kr/german. Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf Ihre Reaktion.